Direkt aus Europa, Nummer 490, Seite B.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Mädchenschulen. Von Dorothea Brummerloh.
Die Pause an der Marienschule Münster beginnt mit einem Gong. Das 1922 gegründete bischöfliche Gymnasium ist eine Mädchenschule. Die sogenannte monoedukative Schule ist heute in Deutschland eine Rarität. Knapp 130 Mädchenschulen gibt es in der Bundesrepublik. Die meisten davon im Süden. Der Norden und Osten des Landes hingegen sind fast mädchenschulfrei. Reine Jungenschulen gibt es übrigens noch wesentlich weniger. Dabei wird seit Jahren auch über die Benachteiligung von Jungen im Schulsystem debattiert. Den wenigen monoedukativen stehen mehr als 36.000 koedukative Schulen gegenüber. Mädchenschulen haben eine lange Tradition in Deutschland. Sie sind damals vor allem für die höheren Töchter bestimmt. Mädchen lernen, was sie als Gefährtin des Mannes, als Mutter und Hüterin des Hauses wissen sollen. Bis in die 1950er, 1960er Jahre hinein ist in den westdeutschen Gymnasien der getrennte Unterricht noch üblich. Cornelia Funke, international erfolgreiche Schriftstellerin und Autorin des Kinderbuchs »Die wilden Hühner«, absolvierte ihre Schullaufbahn an einer Mädchenschule, am Gymnasium St. Ursula, einer Schule des Konvents der Dorstener Ursulinen.
Das war mit Abstand die beste Schule in Westfalen. Und die Schule hatte ein unglaubliches Renommee in Westfalen. Und ich war da vom ersten Tag an so, als ob jemand plötzlich mein Gehirn aufs Wunderbarste nährt. Nicht nur mein Gehirn, sondern alles, was lernen und verstehen wollte. Mein ganzes politisches und soziales Engagement wurde von der Schule gefördert und geweckt. In uns allen sind ja diese Talente, Leidenschaften. Und eine Schule zu haben, die einem im Grunde klarer sehen lässt, wer man ist und was man kann, die ist ja einfach der größte Segen.
Tatsächlich lassen sich in Klassen ohne Jungen Mädchen leichter für Physik begeistern. Bei koedukativem Unterricht sei dagegen eine diskrete Diskriminierung von Schülerinnen festzustellen, meint Maria Anna Kreienbaum.
Das haben die Ergebnisse wirklich gezeigt,
sagt die Erziehungswissenschaftlerin der Universität Wuppertal, die seit den 80er Jahren dazu geforscht hat.
Unser Ergebnis war da tatsächlich auch, dass in den Mädchenschulen im Physikunterricht die Mädchen ein größeres Interesse hatten und auch eine größere Selbstwirksamkeitserwartung, also die Erwartung, auch erfolgreich sein zu können in dem Fach, also die Leistungen zu erbringen, gute Noten zu kriegen und den Stoff zu verstehen. Und bei den Noten gab es nicht so starke Effekte, aber diese Aspekte eben des Interesses und der Selbstwirksamkeitserwartung.
Wiebke Warburg ist Erziehungswissenschaftlerin der Universität Koblenz. Bis 2018 hat sie in Augsburg geforscht und dort mit ihren Kollegen und Kolleginnen in Studien festgestellt, dass Mädchenschulen in den klassischen Jungsfächern durchaus Vorteile haben. WissenschaftlerInnen führen den Erfolg dieser Schulen aber auch auf den Status als Privatschule zurück. Meist befinden sie sich in kirchlicher, vor allem katholischer Trägerschaft. Privat bedeutet, die Eltern müssen oft Schulgeld bezahlen. Selbst wenn es nicht hoch ist, können sich viele Familien das nicht leisten. Jürgen Budde, Erziehungswissenschaftler an der Universität Flensburg, betont, dass Privatschule nicht heißt, dass dort nur die Bildungselite zur Schule geht. An manchen Schulen gibt es Stipendien für Kinder, deren Eltern nicht über die finanziellen Mittel verfügen. Aber die Eltern, die ihre Kinder dorthin schicken, treffen die Entscheidung schon sehr bewusst.
Dass es eben Familien sind, die über die Relevanz von Bildung wissen und die in Abwägung unterschiedlicher Bildungsgänge sich für ein bestimmtes Angebot entscheiden. Wenn Familien über kulturelles Kapital verfügen, das ist sogar noch wichtiger als das ökonomische Kapital. Also Geld braucht man natürlich, aber Geld alleine macht noch nicht sozusagen die richtige Haltung zu einem schulischen Bildungsangebot.
Kinder aus bildungsnahen Familien erzielen meist ohnehin bessere Noten, sagt Jürgen Budde. Hinzu kommt, das Bildungsangebot dieser Schulen ist attraktiv. Die Schulen sind mit ausreichend Personal, Räumlichkeiten und Materialien ausgestattet und damit per se im Vorteil. In Befragungen nannten Schülerinnen von Mädchenschulen Physik zum Beispiel häufiger ihr Lieblingsfach, während in gemischten Klassen dieses Fach bei Mädchen öfter auf der Abwahlliste steht.
Dass Mädchen in den Naturwissenschaften weniger begabt sind als Jungen, das sehe ich so nicht,
sagt Philipp Klein. Er ist an der Marienschule für Didaktik, also Methoden des Unterrichtens, verantwortlich.
Allein die Tatsache, dass eine Schule monoedukativ ist, macht sie für Mädchen nicht zu einer guten Schule, sondern das sind immer noch die Lehrkräfte, das ist die Schulleitung und die didaktischen Konzepte, die Ideen und vor allem die Haltung, mit der die Lehrerinnen und Lehrer den jungen Menschen begegnen. Wir binden unsere Schülerinnen ja ganz, ganz aktiv in Unterrichtsentwicklungsprozesse mit ein. Das heißt, wenn wir darüber diskutieren, wie wollen wir in der Zukunft mit digitalen Medien arbeiten, dann sind unsere Schülerinnen immer dabei und diskutieren mit, denn das sind die Experten für Unterricht. Und das sind Aspekte, die machen eine Schule gut.
An der Marienschule gibt es neben dem bilingualen Profil das Mensch-Natur-Umwelt-Profil.
Und da ist es so, dass dieses Profil Mensch-Natur-Umwelt eine Kombination aus Physik und Biologie ist. Und da versuchen wir also, gerade die jungen Mädchen schon an die Naturwissenschaften heranzuführen. Wir haben es geschafft, dass es ein echtes Interesse an diesem Themenschwerpunkt gibt und an dieser Kombination und dass es durchaus auch einfach als gute Alternative zum bilingualen Zweig angewählt wird. Das Problem besteht darin, dass wir die Geschlechterdifferenz dramatisieren, überbetonen und dadurch homogene Gruppen schaffen. Und dann könnte man ja die Frage stellen, wir machen das am Beispiel Sportunterricht, wird dann da extra mädchentypischer Sport angeboten? Also machen die dann nur noch Ballett oder machen sie gerade, weil man sie nicht in so eine klassische Rolle drängen möchte, wird nur noch Fußball gespielt und Ballett wird abgelehnt? Dadurch schränkt man Vielfalt ein, obwohl der Anspruch von solchen Schulen ja auch berechtigterweise ist, eigentlich Vielfalt zu fördern. Wir versuchen hier eben ein modernes, weltoffenes Rollenverständnis zu vermitteln. Wir versuchen, den Mädchen Selbstbewusstsein zu geben, ihre Rolle in der Gesellschaft selbst zu finden, zu reflektieren, sich in alle möglichen Richtungen zu entwickeln, wie sie das möchten, wie das für das Kind, für die junge Erwachsene am besten ist.
Obwohl Cornelia Funke auf eine Mädchenschule ging, ist sie nicht Physikerin oder Mathematikerin geworden. Mädchenschulen vollbringen keine Wunder, meint die Schriftstellerin.
Ich glaube nicht, dass wir damit gesegnet werden, dass wir für alles talentiert sind. Und ich habe nun mal große Talente, was die Sprachen betrifft und was das Geschichtenerzählen betrifft.
Trotzdem hat es auch an der Mädchenschule ziemlich lange gedauert, bis man ihr Talent im Deutschunterricht erkannte, erzählt die Kinderbuchautorin.
Ich hatte immer das Thema verpasst. Ich habe immer zu viel über ganz was anderes geschrieben oder ich habe es einfach etwas anders beschrieben. Ich glaube, es war erst in der 10. oder 11. Klasse, dass meinen Lehrern langsam klar wurde, dass da vielleicht auch ein Talent dahinter steckt, dass ich alles etwas anders mache.
Ihre Tochter Anna habe sich die Mädchenschule selbst ausgesucht. Ohne Zutun der Mutter, sagt Cornelia Funke.
Ich selber würde mich nie dazu entscheiden, auf eine reine Mädchenschule zu gehen. Ich arbeite permanent mit Männern sehr, sehr bedeutsam und interessant zusammen. Ich brauche oft auch das männliche Prinzip als Muse und als Inspiration. Das heißt, ich liebe es einfach, mit Männern und mit Frauen zu arbeiten.
Ihre Tochter Anna ging in Deutschland auf ein gemischtes Gymnasium. In den USA entschied sie sich für eine Mädchenschule.
Anna hat mir oft gesagt, dass sie froh ist, dass sie auf die Mädchenschule mit 16 gegangen ist, weil das dann einfach die Jahre waren, wo sie sich auch wirklich konzentrieren wollte auf ihr akademisches Wissen. Während sie sagt, die jüngeren Mädchen, die immer nur auf Mädchenschulen gewesen waren, dass sie bei denen oft das Gefühl hatte, dass denen das wirklich fehlt, einfach auf selbstverständliche Weise mit Jungs umzugehen. Also das ist sicherlich ein Kontra.
Die Diskussion über mehr oder weniger koedukativen Unterricht flammt immer mal wieder auf. Auch weil der weibliche naturwissenschaftlich-technische Nachwuchs auf dem Arbeitsmarkt sehnlichst erwartet wird. Erst im vergangenen Jahr hat die Präsidentin der Kultusministerkonferenz Stefanie Hubig gefordert, offen zu bleiben und hat für getrennten Unterricht in Physik und Mathematik geworben. In gemeinsamen Klassen seien Mädchen oft zurückhaltender, während die Jungen nach vorn stürmten, sagt die SPD-Politikerin. Wiebke Warburg beschreibt ein Beispiel der diskreten Diskriminierung.
Für Mädchen im naturwissenschaftlichen Unterricht weiß man das relativ gut, dass wenn man zum Beispiel Experimente macht in Physik, dass die dann das Protokoll führen und Jungs machen lassen. Wenn die Jungs nicht dabei sind, sind sie schon gezwungen, auch das Experiment zu machen und nicht nur das Protokoll zu führen. Und deswegen denke ich, dass phasenweise Trennung auf jeden Fall eine gute Idee sein kann.
Es gab ja sogar Überlegungen, das erste Jahr Physik immer getrennt zu unterrichten. Und wenn man dann einen sicheren Zugang zum Fach gefunden hat, dann kommt man nicht zu leicht in diese Haltung, dass, ach, das ist ja gar nichts für mich. Sondern dann hat man gemerkt, dass man mit Stromkreisen und sonst wie was, mit Magnetresonanz und Ähnlichem umgehen kann. Und lange hat man ja gesagt, wenn man an medizinischen Geräten die Physik aufhängt und nicht an Automotoren oder sowas, dann interessiert das die Mädchen auch.
Maria Anna Kreienbaum, selbst Absolventin einer Mädchenschule, war früher eine Verfechterin der Monoedukation. Heute sieht sie das kritisch.
Ich glaube aber nicht, dass wir das heute noch so brauchen. Ich denke, dass heute Lehrerinnen und Lehrer tatsächlich auch in ihrer Ausbildung und auch in der Referendarzeit gut lernen, dass es keine intellektuellen Unterschiede bei Mädchen und Jungs gibt.
Ich finde es außerordentlich wichtig, dass Lehrerinnen und Lehrer über die Bedeutung von Geschlecht für Schülerinnen und Schüler Bescheid wissen. Also, dass sie wissen, was es bedeutet, wenn Jungen mit Männlichkeitsanforderungen aufwachsen, wie Mädchen sein, Weiblichkeitsanforderungen und die Erwartung, sich zurückzunehmen und selbstständiges Verhalten zusammenhängen können.
Es fängt alles immer mit den Lehrern an und ich glaube, ich habe ja nun die wilden Hühner über eine gemischte Schule geschrieben. Es kann keine Lösung sein, das einfach nur zu trennen, sondern wir müssen uns einfach sehr viel bewusster werden, was wir da alles an Klischees über Männer und Frauen im Kopf haben.
Es gibt irgendwie Unterschiede zwischen Geschlechtern und die sind ja nicht bedeutungslos, sondern die entfalten Relevanz. Beispielsweise, wer stört denn den Unterricht mehr? Relativ schnell stellt man dann aber fest, dass wir differenzieren müssen. Denn nicht alle Jungen stören den Unterricht.
Das war ein Feature von Dorothea Bromalo. Deutschlandfunk. Die Nachrichten. Vor dem Hintergrund des möglichen Abrechnungsbetrugs in Corona-Testzentren hat es in Bochum zwei Festnahmen gegeben. Wie die Bochumer Staatsanwaltschaft mitteilte, sitzt eine der beiden Personen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs in Untersuchungshaft. Bei einem zweiten Tatverdächtigen sei diese beantragt worden. Seit März sieht die Corona-Testverordnung der Bundesregierung Bürgertests vor. Die Teststellen erhalten 18 Euro pro Test. Nach Recherchen von SZ, NDR und WDR lädt das System zum Abrechnungsbetrug ein, da eine Kontrolle fehle. Stichproben hätten etwa an einer Teststelle in Köln ergeben, dass statt nur 70 tatsächlich genommener Proben fast 1000 abgerechnet worden seien. Die Kosten werden über die kassenärztlichen Vereinigungen vom Bundesamt für Soziale Sicherung erstattet. Das waren die Nachrichten.
Deutschlandfunk. Das Feature.
Hallo? Hallo? Hallo, Madi. Ich hoffe, es funktioniert jetzt.
Ja.
Alter Mann und neue Technik.
Nein, sag das nicht. Du bist nicht alt. Sag mal, Spielt das Alter für dich eine Rolle?
Nein. Ich komme mir momentan sogar sehr jung vor.
Ja, ich verstehe. Das Alter ist nur eine Zahl und auch ich bin kein kleines Mädchen. Denn ich bin eine reife und erwachsene Frau.
Das stimmt. Aber gut erhalten.
Wie groß bist du? Wie viel wiegst du?
1,82 und 79 Kilo. Und du?
Ich bin 1,70 groß und wiege 55 Kilo. Und ich denke, ich habe auch eine schöne Größe und Figur.
Eine verhängnisvolle Affäre. Feature von Martina Groß.
Du bist im Krankenhaus. Wieder einmal. Ein Blutgerinnsel nach einem Sturz. Ich habe in diesem Feature eine Doppelrolle. Ich bin Ems Schwester und ich bin wütend und traurig darüber, was ihm passiert ist.
Und ich bin Journalistin, die versucht, die größeren Zusammenhänge zu verstehen.
Bis zum Ende bliebst du im Kontakt mit Mahdi, einer Frau, die nicht existierte. Wie konntest du auf so einen Betrug hereinfallen? 3 Monate vor seinem Tod, im Dezember 2018, sagte mir M., er brauche Hilfe. Er war hoch verschuldet, der Gerichtsvollzieher ständig vor der Tür. In seinen Unterlagen fand ich einen Haftbefehl. Die Miete und seine Krankenkasse waren nicht bezahlt. Das war besonders bedrohlich. Nach einer schweren Herzoperation hing sein Leben von ärztlicher Versorgung, Medikamenten und einem Pflegedienst ab. Trotzdem führte er auch nach seiner Erkrankung seine Firma weiter. Als Ein-Mann-Betrieb mit wechselnden Arbeitskräften. Er wollte nicht von fremder Hilfe abhängig sein und turnte weiterhin auf den Baustellen herum.
Du hast mir dein Herz geöffnet. Und du gibst mir Zuversicht. Für jeden Schritt in meinem Leben.
Deine Augen sagen mir, dass ich dir vertrauen kann. Das macht mich glücklich. Ich kann dir immer sagen, du machst mich glücklich.
Rückblickend stellte er fest, alles habe mit dem Tod seiner Frau begonnen. Bis zu ihrem Ende hatte er sie zu Hause gepflegt. Die Nachricht veröffentlichte er auf Facebook. Sein Status lautete jetzt verwitwet. Einen Monat später, zu seinem 63. Geburtstag, gratulierten ihm fast 100 Freunde. Am Telefon erzählte er mir, manchmal wache er nachts auf, dann fühle er neben sich, nur um festzustellen, da ist niemand. Wenige Tage nach seinem Geburtstag meldete er sich bei Kiss No Frog, einem Datingportal, an. 3 Wochen später erreichte ihn die Nachricht einer Französin. Als junger Mann war er oft mit dem Motorrad nach Südfrankreich gefahren. Als er Mahdis Nachricht erhielt, war sein Französisch etwas eingerostet. Sehr schnell bat sie ihn, auf Hangouts zu wechseln.
Wir haben nichts zu verbergen. Wir sind hier, um uns auch gegenseitig kennenzulernen.
Wenn wir weiterreden würden, es vertrauter wird, darüber würde ich mich sehr freuen.
Sie schrieben sich, 1,5 Jahre lang. Zunächst stellte sie ihm viele Fragen, dann erzählte sie ihm, wer sie angeblich sei.
Eine junge Französin, die bei ihrer Großmutter in Ouagadougou lebt, der Hauptstadt Burkina Fasos. Bis heute leben Franzosen in der ehemaligen Kolonie. Nach dem Tod ihrer Eltern sei ihre Oma die einzige Verwandte. Sehr schnell, sagt Mahdi, sie wolle mit M leben. Für den Flug überwies er ihr 300 Euro per Western Union.
Ich schlafe noch nicht. Ich möchte gerne noch ein Weilchen mit dir verbringen, weil ich mich geliebt und glücklich fühle, wenn ich mit dir rede.
Ich habe mich für M gefreut, als ich hörte, er habe im Internet eine Frau kennengelernt.
Die Täter sind in der Lage, nach einer Weile der Kommunikation sich ein Profil zu machen. Ja, von dem Menschen. Und da guckt man denn offensichtlich, was sind die Bedürfnisse in der Person. Ja, Also es ist eine Person, die vielleicht Aufmerksamkeit braucht oder ein Defizit oder ein Mangel in diesem Bereich hat, ja, ein Mangel an Aufmerksamkeit hatte oder Fürsorge. Ja, oder können auch Verletzungen in der Vergangenheit einer Person liegen. Das alles hören die gekonnt raus und arbeiten dann genau mit diesen Punkten.
Mein Lieber, ich bin wieder da und voller Freude. Denn ich habe die Bestätigung erhalten, dass ich Pass und Visum zum 8. dieses Monats haben werde. Und dann können wir endlich unsere Flitterwochen beginnen.
Oh, mein Liebling.
Mein Prinz, mein Liebling. Das bedeutet, dass ich in 2 Wochen da sein werde.
Ich habe Schmerzen und kann heute Nacht nicht schlafen. Nein, nicht wegen dir. Ich liebe dich über alles. Und natürlich überweise ich dir heute das Geld. Aber ich schicke dir eine Summe von 3.800 Euro. Das ist eine sehr große Summe, auch für mich. Im Moment muss ich die Summe aus den Zahlungen an meine Kunden nehmen. Ich habe das für uns und unsere Liebe gemacht. Und wenn ich diese Sache mit dir angefangen habe, will ich sie mit dir zusammen auch beenden. Deshalb bitte ich dich vielmals, bleibe an meiner Seite. Es gibt nur wenige Menschen, denen gegenüber ich mich so geöffnet habe. Aber es ist unsere Liebe, die mich das tun lässt. Vormittags arbeite ich in Potsdam. Ich werde dir Bescheid geben, wenn das Geld überwiesen ist. Ich küsse dich, dein M.
Nur langsam begriff ich das ganze Ausmaß der Katastrophe. In den folgenden Wochen begleitete ich M zur Schuldnerberatung. Die Familie half beim Antrag von Hartz IV und finanziell. Damit waren seine Wohnung und die Krankenkasse gesichert. Aber gesundheitlich ging es ihm immer schlechter.
Mein Geliebter, ich bin jetzt da.
Schatz, du bist da?
Ja, mein Liebling.
Ich schicke dir das Geld. 2.000 Euro.
Okay, dann werde ich jetzt zur Bank gehen, um das Geld in Empfang zu nehmen. Mein Lieber, für uns sind alle Tage gleich. Aber einen Tag wird es geben, der anders ist als die anderen. Dieser Tag kann in 2 Tagen sein. Ich weiß es nicht. Aber bis morgen habe ich das Datum meines Fluges. Mein Liebster, ich tue das alles für dich.
Ich sage es immer wieder, es ist wahr, ich bin der glücklichste Mann der Welt.
Einsamkeit heißt die neue Krankheit einer Gesellschaft, in der viele andere Bedürfnisse durch einen Wohlstand scheinbar schon befriedigt sind. Im Internet ist ein globaler Markt für Beziehungen entstanden, auf dem sich jeder so präsentieren kann, wie er oder sie sich gerne selbst sehen oder gesehen werden möchte. Ein virtuelles Terrain, auf dem die Erfüllung tatsächlich vorhandener Bedürfnisse nur einen Klick entfernt scheint.
Hallo Cherie, endlich zu Hause. Wo bist du? Ich bin sehr besorgt. Wenn du dich nicht meldest, warte ich voller Angst. Bitte kontaktiere mich. Dein M. Hallo Madi, wie ich gesehen habe, warst du hier und konntest meine Worte lesen. Warum tust du das? Es geht mir nicht ums Geld, sondern du brichst mir das Herz und meine Seele. Ich bin nicht böse auf dich, aber erkläre es mir und sage mir ein Wort zum Abschied. Für mich. Dein M.
4 Tage vor Heiligabend scheinen alle Probleme aus dem Weg geräumt, alles bezahlt, der Flug, das Hausmädchen, Reisechecks, das Visum und ein iPhone. M hat aufgeräumt und eingekauft, die Pläne für die Weihnachtsfeiertage sind geschmiedet. Es ist 8 Uhr morgens.
Bist du da?
Ja, meine Liebe, ich bin hier. Wartest du am Flughafen?
Ja, mein Gepäck ist im Scanner. Ich fliege um 10 Uhr.
Live, per Messenger, hält Madi M auf dem Laufenden. Vorab hat sie ihm erzählt, sie würde etwas mitbringen für ihre gemeinsame Zukunft.
Mein Schatz, bist du da? Mein Schatz, ich bin in Schwierigkeiten am Flughafen.
Liebes, warte einfach, was die Polizei sagt und erkläre, das ist ein kleines Geschenk und du kennst die Vorschriften nicht.
Ja, Schatz, Sie wollen, dass ich sofort eine Strafe von 5000 Euro zahle. Sie sagen, wenn ich diesen Betrag jetzt nicht bezahle, könnte ich den Flug verlieren. Liebling, ich weiß nicht, was ich tun soll. Mein Lieber, bist du noch da?
Zu Weihnachten war M. krank. Er hatte Fieber und hustete erbärmlich. Ich besuchte ihn. Von der Frau erzählte er mir nichts und ich fragte auch nicht nach ihr.
Lass mich nicht alleine sitzen. Mein Liebling, fahre schnell zur Bank und mache diese Überweisung.
Liebling, ich habe jetzt kein Geld und ich kann den Betrag nicht aus dem Ärmel schütteln. Es tut mir leid. Heute Morgen, als ich mit dem Hund draußen war, musste ich mich übergeben und brach zusammen. Jetzt bin ich im Krankenhaus. Ich rufe dich an in 2 Stunden nach der Untersuchung.
Ich glaube, ich bekomme einen Anfall. Schatz, gib bloß auf dich Acht. Mein Lieber, alles, was ich noch habe, sind Gebete zu Gott, dem Allmächtigen, damit er uns hilft. Bin in den Händen der Polizei und sie sagen, dass ab morgen mein Flugticket nicht mehr verfügbar sein wird. Also muss ich für ein anderes bezahlen.
Also, Liebling, alle meine Gebete sind bei dir in Berlin.
Also, mein Lieber, streng dich an, mein Prinz.
Von all dem hatte ich nicht die geringste Ahnung. Erst als mich 5 Wochen später mein Neffe anrief und mir erzählte, sein Vater hätte Probleme, er habe Vorschüsse für Aufträge genommen, die er nicht ausgeführt habe. Es sei kein Geld für Material da und die Arbeiter nicht bezahlt. Kunden könnten ihre Läden nicht eröffnen. Einer von ihnen bedrohte Ems Leben. Erst da fragte ich, was ist mit dieser Frau?
M. hatte seinem Sohn eine abenteuerliche Geschichte erzählt. Die Frau sei bei ihrer Ausreise bei der Gepäckkontrolle festgehalten worden, weil sie Elfenbein dabei gehabt habe.
Angeblich kam Madis Oma ins Krankenhaus, starb und wurde beerdigt. Für alles kam M. auf. Irgendwann schien M. jeglichen Widerstand aufgegeben zu haben. Sobald er Geld einnahm, überwies er regelmäßig kleinere und größere Beträge. Während seines letzten Krankenhausaufenthalts wurde eine beginnende Demenz festgestellt. Als ich nach Ems Tod sein Smartphone erbte, fand ich darauf alle Chats und seinen Facebook-Account. 3 Monate vor seinem Tod verreiste M. mit unserem Bruder und dessen Frau nach Mallorca. Sie schickten mir ein Foto. Darauf trägt M. einen hellen Hut mit breiter Krempe. Hinter ihm die Berge. Er sah gut aus, weltgewandt. In wenigen Wochen, so erzählte er, würde Madi zu seinem Geburtstag kommen. Eine seiner letzten Nachrichten an Madi lautete:
Hallo Schatz. Nein, ich bin dir nicht böse. Ich bin traurig, weil ich weiß, dass es dir nur um das Geld geht. Aber ich bin damit nicht einverstanden. Du hast 3 Wochen Zeit, mir das Geld zu zahlen. Warum antwortest du mir nicht?
Feature von Martina Groß. Mit Carla Sengteller als Madi und Axel Prahl als M. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2021. Deutschlandfunk. Uhr, die Nachrichten. Vor dem Hintergrund des möglichen Abrechnungsbetrugs in Corona-Testzentren hat es in Bochum 2 Festnahmen gegeben. Wie die Bochumer Staatsanwaltschaft mitteilte, sitzt eine der beiden Personen wegen des Verdachts des gewerksmäßigen Betrugs in Untersuchungshaft. Bei einem 2. Tatverdächtigen sei diese beantragt worden.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede 2. Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs 1. Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut und den Text, damit sie selber verbessern, was sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was sie noch üben müssen. Was sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 489. Auf Seite B ist eine Nachmittagssendung des Südwestrundfunks von Henrike Stein über Perfektionismus zu hören und darüber, wie er einen belasten kann. Sie bezeichnen sich selber als Perfektionistin. Wenn sie etwas gut gemacht hat, genügt ihr das nicht. Sie möchte alles perfekt machen und darunter leidet sie. Deshalb plädiert sie in ihrer Sendung für ein Leben mit mehr Großzügigkeit mit sich selbst und anderen und mit weniger Leistungsdruck. Ihr Großvater kommt ihr ebenso perfektionistisch vor wie sie selber. Er ist 1931 geboren, bekommt also als ehemaliger Richter schon lange seine Pension, ist aber immer noch sehr aktiv und hat neben seinem Dienst als Beamter viele Bücher geschrieben. Er lebt in Rheinhessen, da besucht sie ihn. Wegen der Corona-Krise unterhalten sie sich draußen. Ebenso wie für sie ist auch für ihn exakte Planung, Gründlichkeit und Genauigkeit sehr wichtig. Er will keine Fehler machen und das hat schon mal dazu geführt, dass er Briefe, die er schon eingeworfen hatte, zurückhaben wollte. Und das ist ihm auch mal gelungen. Als der Briefkasten geleert wurde, hat er dabei gestanden und sich seinen Brief zurückgeben lassen. Der Gedanke, er könnte einen Fehler gemacht haben, hatte ihn fast verrückt gemacht. Aber in dem Brief war alles in Ordnung. Diese Angst vor Fehlern hat seine Enkelin auch. Sein Perfektionismus belastet ihn, hilft ihm aber auch, denn wenn er unter dem Druck seines Perfektionismus ein Ziel erreicht hat, das er sich gesetzt hatte und das etwas ist, das auch von anderen anerkannt wird, dann ist das vom Ergebnis her gesehen für ihn wunderschön. Dann freut er sich über die Anerkennung und findet, dass sich die Anstrengung gelohnt hat. Saskia ist eine Bekannte von Frau Stein, der Autorin der Sendung. Sie ist 42 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Sie meint, dass ihr Perfektionismus schon sehr früh unter dem Einfluss ihrer Mutter entstanden ist. Für die war immer sehr wichtig, was die anderen von ihr halten. Saskia sieht darin auch eine Art von mangelndem Selbstbewusstsein. Sie meint, dass sich das von ihrer Mutter auf sie übertragen hat. In Saskias Haus ist alles ganz durchdacht eingerichtet und perfekt aufeinander abgestimmt. Das Leben bringt Unordnung ins Haus und sie kommt erst zur Ruhe, wenn alles wieder an seinem Platz ist. Die perfekte Ordnung gibt ihr ein Gefühl von Sicherheit und Kontrolle über ihr Leben. Wenn es aber immer noch etwas gibt, was noch zu erledigen ist, ist es schwierig, Entspannung zu finden. Auch Frau Stein ist ständig damit beschäftigt, noch etwas abzuarbeiten und in Ordnung zu bringen. Saskia sagt, dass es bei ihr sehr selten vorkommt, dass sie sich mal bewusst entspannen möchte, denn dazu müsste sie ja das Gefühl haben, mit allem wirklich fertig zu sein. Als Perfektionistin fällt es ihr aber sehr schwer, mal alles als erledigt anzusehen, denn es gibt ja immer doch noch etwas zu tun. Wenn sie sich aber doch mal vornimmt, sich zu entspannen, dann macht sie das nicht einfach, sondern bereitet auch das erst vor und plant die Entspannung, zum Beispiel indem sie abends Kerzen anzündet und sich ein Glas Sekt eingießt, um sich die Umgebung zu schaffen, in der sie sich am besten entspannen kann. Frau Stein geht es so ähnlich. Auch ihr fällt es oft schwer, mit der Arbeit aufzuhören und sich ab und zu mal eine Pause zu gönnen. Nach einem langen Arbeitstag dehnt sie ihren Perfektionismus oft auch noch ins Private aus. Statt sich beispielsweise beim Lesen eines leichten Romans zu entspannen, nimmt sie sich dann doch lieber ein kluges Buch vor. Frau Steins Freundin Jasmin ist so perfektionistisch, dass sie fast die Nacht vor ihrer Hochzeit geopfert hätte, um alle Räume für die Feier und auch den Garten mit Hunderten von selbstgefalteten Kranichen zu schmücken. Als sie noch mittendrin in der Arbeit war, ist aber ihre Schwester gekommen, hat sie ins Auto gepackt und nach Hause gefahren. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 489. Danke.